ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
2008 hat SWR1-Leute-Gast Silke Rottenberg die Fußballkarriere beendet. Wir sind uns das eine oder andere Mal vorher schon begegnet, deshalb sind wir beim Du. Ich habe so ein bisschen hergerichtet hier für uns. Ich habe ein paar Bilder von aktuellen Spielerinnen und auch vom deutschen Trainer hier hingelegt. Du hast dir das neueste DFB-Trikot angezogen, gefällt mir sehr gut. Was ich mich frage, deine Laufbahn, diese enorm erfolgreiche Laufbahn, wäre die auch heute noch im Frauenfußball so möglich?
Also es hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Ich sag mal, vom Typ her würde ich sehr gut in diese Mannschaft passen, weil ich einfach ein sehr aggressiver Typ bin auf dem Platz und da auch mal aufräume. Aber ich muss sagen, meine Torhüterinnen heutzutage sind deutlich besser ausgebildet. Heutzutage musst du Fußball spielen können. Ich konnte das aber nur mit einem Fuß. Also du musst da schon sehr vielseitig ausgebildet sein. Ich würde sagen, da hink ich ein bisschen hinterher.
Der Typ, der aufräumt auf dem Platz. Also ich wollte, nächste Frage wäre gewesen, welcher Typ Torhüterin warst du denn? So die Katze auf der Linie oder Teil der letzten Abwehrkette? Aber der Typ, der aufräumt, sind dir die heutigen Torhüterinnen dann, wenn wir bei den Torhüterinnen bleiben, eher zu ruhig, zu leise oftmals?
Ich würde mir schon wünschen, dass so die eine oder andere einfach ein bisschen lauter ist, mal ein bisschen aggressiver ist. Ich bin sehr gerne mit den Händen in den Raum gegangen. Heutzutage nutzt man die Füße mit der modernen Technik, langer Block. Also da bin ich richtig reingegangen, wo es auch mal wehtut. Also ich würde mir schon wünschen, von der Persönlichkeit her, dass die eine oder andere einfach noch ein bisschen mehr Aktivität verbal auch auf den Platz bringt. Durchaus mal ärgern.
Torhüterinnen haben, gilt für Männer und Frauen, glaube ich, gerne eine Macke.
Stimmt, ja. Ohne Macke geht's wahrscheinlich nicht.
Weil man einen Tick mutiger sein muss als andere auf dem Feld?
Ja, auf jeden Fall. Du musst auch mal was riskieren. Und eine richtig gute Mannschaft braucht auch eine wirklich aufgeräumte Torhüterin, vielseitig. Und ich weiß noch damals, vielleicht kommen wir da noch zu, als ich Welttorhüterin wurde bei der WM 2003, bin ich von Sepp Blatter ausgezeichnet worden. Und er meinte, ich hätte das Torwartspiel revolutioniert. Und unsere damalige Bundestrainerin, Tina Teune-Meyer, sagte immer, Silke, noch einen Meter nach vorne und noch einen Meter nach vorne. Und irgendwann stand ich weit vor dem 16er und das war dann so ein bisschen auch mein Spiel.
Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht auf der Torwartposition? Also sind es, was weiß ich, Freistöße abwehren, Elfmeter, weite Abschläge, Spielaufbau?
Also ich muss sagen, Bälle halten ist ja das, was die Kernkompetenz der Torhüterin
ist. Wenn man das kann als Torhüterin, ist das ganz gut. Ja,
also das war ja schon das, wo ich auch unbedingt hin wollte. Ich bin ja keine geborene Torhüterin, erst mit 17,5 ins Tor. Also hatte da so ein bisschen Talent, aber war noch nicht so ausgereift. Deswegen habe ich viel intuitiv gemacht. Aber ich war auch gut am Spielaufbau beteiligt. Ich hatte einen guten Huf, linker Fuß, konnte weit schlagen. Also von allem etwas. Aber klar, so den 16er oder den 5er beherrschen, das war schon so, wo ich mich da auch selber gesehen habe irgendwann mal.
Jetzt warst du zu einer Zeit aktiv, da gab es maximal, was Social Media angeht, Facebook. Ich habe jetzt hier schon mein erstes Bildchen mal zurechtgekramt. Die Schweizerin Alicia Lehmann. Ich glaube, einige kennen sie eher aus den sozialen Netzwerken und weniger vom Fußballplatz. Ist das eine Sache, wo du sagst, zum Glück ist die nach meiner Karriere erst so richtig aufgeploppt?
Ja, das muss man ja selber für sich auch entscheiden. Ne? Am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass sie die Leistung auf dem Platz zeigt, wenn sie denn unter den ersten Elf der Schweiz aufläuft. Ich glaube, das war ja lange nicht so ganz klar, ob sie überhaupt im Kader ist. Aber ich war tatsächlich nicht so unterwegs. Damals, wie gesagt, gab es auch nur Facebook. Ich bin auch heute selten im Instagram zu finden. Und man muss, glaube ich, einen guten Mix finden zwischen Social Media und dem, was man auf dem Platz macht. Und am Ende des Tages muss die Leistung passen. Aber klar, wenn man so einen Superstar in seinen Reihen hat, der aber eher so in Social Media unterwegs ist, muss man auch gucken, ob das im Mannschaftskontext passt. Aber das scheint die Schweizerin ja ganz gut hinzukriegen.
Da könnte man dann vielleicht wieder die ein oder andere laute Spielerin gebrauchen.
Zum Beispiel, die vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch mal sagt, so,
jetzt spielen wir den Fußball.
Genau. Ich kenne sie persönlich ja nicht, aber es ist, glaube ich, ein schmaler Grat.
Die Auszeichnung Welttorhüterin, die hast du eben selber erwähnt. Die erste, glaube ich, die es überhaupt gab bei den Frauen, ne? Ist das so?
Ja, genau. Das war die erste, ja.
Ich habe mal so ein bisschen gesammelt. Du warst Deutschlands Fußballnationaltorhüterin von 93 bis 2008. Olympische Medaillen hast du gewonnen. Zweimal Weltmeisterin, dreimal Europameisterin. Du korrigierst mich gleich, wenn irgendwas verkehrt sein sollte. Mehrfache deutsche Meisterin, da habe ich mir das Zählen dann abgewöhnt. Pokalsiegerin mehrmals. Den UEFA-Pokal gab es auch noch für dich. Diese Karriere mit diesen Erfolgen, wie ist das zustande gekommen? Weil du halt unfassbar ehrgeizig warst oder super talentiert oder zur rechten Zeit am rechten Ort?
Ich denke von allem etwas. Also ich glaube schon, dass ich ehrgeizig war. Man hat mir aber nicht so viel beigebracht in meiner Jugend, weil Torwarttrainer gab es nicht. Ich habe kein einziges Turnier beim DFB mit einem Torwarttrainer gespielt. Der erste Torwarttrainer, Michael Fuchs, der ja immer noch Torwarttrainer der Frauennationalmannschaft ist, kam 2007, aber da habe ich ja nicht gespielt. Durch meine Kreuzbandverletzung ist Nadine Angerer ja dann ins Tor gerückt. Und deswegen ist es von allem etwas, also Ehrgeiz zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Eine sehr gute, muss ich sagen, damalige Nationaltrainerin Tina Teune-Meyer, die mich sehr geprägt hat, die einfach auch ja auf mich gesetzt hat und dann auch im Kollektiv dann danach mit Silvia Neid. Und ja, ich war wirklich, also auf dem Platz wollte ich schon immer gewinnen und auch immer trainieren und gerne auch mal 65 Minuten. Und da musste man schon auch sich durchbeißen.
Ja. Aber du hast eben gesagt, mit 17,5 erst ins Tor gegangen. Davor warst du was?
Libero, wie man das so schön, Libero, okay. Und auch mal links außen damals gespielt. Ja. Ja, genau, in meinem damaligen kleinen Verein. Und ja, irgendwann kam das dann auch, ich habe Verbandsspielerin war ich am Mittelrhein und damals war Tina Teune-Meyer sogar die Verbandstrainerin am Mittelrhein und die hat dann erfahren, dass ich auch im Tor spielen kann und irgendwann meinte sie, naja, also ich glaube, deine Karriere würde vielleicht im Tor weitergehen als Feldspielerin, hättest du dazu Lust? Und ich so, pff, ja, und dann hat sie eine Trainingseinheit mit mir gemacht, das war ganz lustig. Ja, und dann bin ich dann halt ins Tor gegangen und so nahm das positive Schicksal seinen Lauf.
Jetzt gibt's in der ARD-Mediathek momentan die Doku Shooting Stars, die ist abrufbar dort. Da erzählt etwa die aktuelle Kapitänin der DFB-Frauen Julia Gwinn, dass sie früher in der Jugend nur als Mädchen geführt wurde. Ne? Also das sind die Jungs, was weiß ich, Samuel und Mats und das ist das Mädchen. Das Mädchen unter Jungs. Jetzt ist Julia Gwinn 99 geboren. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir schon vielleicht zu dem Zeitpunkt auch ein Stück weiter gewesen sein müssten. Hat dich das auch überrascht oder erschreckt dich das?
Es hat mich auf jeden Fall überrascht, weil ich sag mal, ich habe 99 meine erste WM gespielt und dann das Mädchen fand ich schon so ein bisschen zu der Jahreszeit oder zu dieser ja, Zeit damals schon ein bisschen seltsam, aber je nachdem, wo man herkommt, vom Dorf und so, dann sind die auch manchmal so ein bisschen hinterm Berg, aber zu meiner Zeit habe ich das total verstanden, aber ja, manche Sachen brauchen einfach Zeit und ich glaube, heutzutage sagt das keiner mehr.
Bist du doof angeguckt worden, als du dich als kleines Mädchen entschieden hast, Fußball zu spielen zu wollen?
Also tatsächlich gar nicht, weil ich von einem Dorf kam, wo schon mal eine Frauenfußballerin war vor mir und das Dorf war total stolz. Und dann bin ich zu einem kleineren Verein und ich bin eigentlich nie persönlich angesprochen worden, negativ, aber man hat es halt immer so Frauen hinterher und dieser ganze Kram, der dazu kam. Also das waren halt einfach Dinge, da muss man einfach weghören. Damals hat man eher hingehört, heutzutage würdest du drüber lachen. Aber ja, diese Sprüche musstest du dir einfach anhören irgendwo.
Aber du hast auch erst in Jungsmannschaften gespielt.
Genau, also ich habe angefangen mit 4 Jahren bei uns auf dem Dorf und zu meiner Zeit musste ich ja mit 12 wechseln. Also man durfte nicht länger spielen als 12 Jahre und da hatte ich schon überlegt aufzuhören, weil mit Mädchen können ja kein Fußball spielen, ne? Was für ein Quatsch natürlich. Kam aber in eine sehr gut geführte Frauenmannschaft rein, wo ich dann unterm falschen Pass, so war das ja damals, schon recht früh Frauen gespielt habe. Und dann hat sich ja schnell meine Gedanken haben sich ja schnell gewandelt und gesagt, naja, natürlich können Mädchen und Frauen Fußball spielen.
Was heißt denn unter falschem Pass?
Naja, damals konnte man das schon so ein bisschen noch faken, das sah vielleicht ähnlich aus wie und dann wurde ich ein Jahr älter gemacht und konnte dann halt bei den Frauen schon spielen.
Ach, verrückt. Okay. Ja. So ein Merkmal des Frauenfußballs, leider kein wirklich rühmliches ist, 1989 bekamen die Spielerinnen, die den ersten EM-Titel geholt haben, als Prämie vom Deutschen Fußballbund das Café-Service. In diesem Jahr, wenn die deutsche Mannschaft den EM-Titel in der Schweiz holen würde, kassiert jede Spielerin 120.000 Euro vom DFB. 120.000 habe ich gesagt, oder habe ich 120 gesagt? 120.000, nur ja. Dass er kein falsches Bild
steht. 120 wäre auch interessant.
Da hat sich also schon einiges getan. Welche Prämien gab es denn bei dir so? Sachprämien oder auch schon Kohle?
Also bei uns gab es tatsächlich auch schon Geld, so will ich es mal nennen. Aber ich glaube, damals hätte gerne jeder auch das Kaffeeservie genommen, weil dann war klar, dass du eine Europameisterschaft gewonnen hast. Und wer kann das schon? Aber heutzutage schmunzelt man natürlich darüber. Sachprämien, klar, gab's auch, aber wir haben bei den Olympischen Spielen, waren wir recht erfolgreich, hast du deine Prämie vom Olympischen Sportbund bekommen. Und unsere WM, die 2007er WM, glaube ich, wir hatten damals 55.000 Euro bekommen und das fand ich schon viel.
Das stimmt.
Und viele sagen, natürlich, die Mädels sind total unterbezahlt, so ist ja auch richtig, aber das muss ja auch alles eine Entwicklung haben. Vor mir waren es Frauenfußballerinnen, die schon viel angestrebt haben. Ich glaube, gehöre zu der Generation, die viel bewegt haben und die heutigen Mädels sind dafür verantwortlich, dass unsere Jugend, die nachkommt, natürlich auch davon profitieren.
Über 1 Million Mädchen und Frauen spielen in Deutschland Fußball. Für diese Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte ist auch SWR1 Leute-Gast Silke Rottenberg mitverantwortlich. Frühere Spielerin, heute bist du Koordinatorin, warst auch Torwarttrainerin beim Deutschen Fußballbund. Ist das jetzt eine gute Zahl, über 1 Million, oder sagst du, ach, da geht noch mehr?
Mehr geht immer, ne? Aber ist schon eine super Zahl, muss man einfach sagen. Und ich freue mich jetzt, wenn wir bei der Europameisterschaft eine gute Rolle spielen oder das Gesamtbild einfach ein guter Fußball ist. Da kommen natürlich auch Mädchen, die sagen, ich möchte das auch können und ich möchte auch Fußball spielen. Vorbilder, die dann auf einmal geschaffen werden. Also da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, aber es ist eine tolle Zahl.
Du siehst es hier auf dem Platz, da liegen Sonderhefte auf dem Tisch bei uns, Sonderhefte zu dieser Europameisterschaft, so diese gesellschaftliche Akzeptanz, das ist natürlich auch ein Markt, ist mir schon klar, dass da auch Geld mit verdient wird. Die hat es ja zu deiner Zeit in dem Sinne nicht gegeben, in dem Maße. Es gab, du hast mir eben erzählt, ein Fußballmagazin, habe ich noch nie von gehört, Dida.
Ja, genau.
Aber hättest du dir das damals schon gewünscht oder sagst du, das ist einfach so die Entwicklung, da muss man dann halt einen Tick warten?
Also zurückblickend gab es ja einfach nicht und du warst auch selber selten in einem Kickerbericht, ne? Aber Dida war schon eine sehr informative, ja, Frauenfußballzeitschrift, muss ich sagen, wo man auch selber mal sich wiedergefunden hat. Aber das wäre ja auch schade, wenn wir heute immer noch bei der Dida wären. Das würde ja auch zeigen, dass sich der Frauenfußball überhaupt nicht entwickelt hat und dass, weil du es eben sagtest, die Gesellschaft sich dafür nicht interessiert. Und Frauenfußball ist absolut keine Marktlücke mehr, sondern da springen ja mittlerweile viele auf. Es gibt wahnsinnig viele Werbungen, wahnsinnig viele Zeitschriften, Fußballerinnen, die sich selber vermarkten, die irgendwo überall zu finden sind. Und ich finde es eigentlich sehr schön. Also ich finde es schön, dass wir endlich schon diesen Schritt weiter sind und sagen, okay, da gibt es viele Informationen über den Frauenfußball. Ob das in der Zeitschrift ist oder im Radio oder im Fernsehen oder eben bei den Medien wie Instagram und Co.
Es wird ja auch immer der Vergleich zum Männerfußball rangezogen. Klar, gleiche Sportart, aber halt ein gehöriger Unterschied, was alleine das Volumen, Geldvolumen angeht, wird dann auch mal argumentiert, ja, Frauenspiele schauen in der Regel in der Bundesliga weniger Menschen, Sponsoren sind dann nicht in Hülle und Fülle so dran interessiert. Aber es fängt ja ehrlich gesagt auch damit an, dass zum Beispiel Zweitligaspielerinnen nicht grundsätzlich von dem Job der Fußballerin leben können, oder?
Ja, absolut nicht, weil das geht gar nicht. Viele sind aber ja auch noch in der Schule. Wenn man die Zweitliga-Frauenfußball oder die zweite Bundesliga der Frauen sieht, wo du Schülerinnen hast, wo du Auszubildende hast, wo du Mädels hast, die mal gerade noch aus dem 16. Lebensjahr kommen und damit 17 schon zweite Frauen-Bundesliga spielen, das ist ja mit dem Männerfußball gar nicht zu vergleichen. Also welcher 17-Jährige spielt zweite Männerfußball-Bundesliga, ne? Also von daher, aber es gibt da halt auch nichts zu verdienen. Also wahrscheinlich relativ wenig. Die ersten, die da richtig Geld verdienen, ist bei Union Berlin jetzt, die aufgestiegen sind in die zweite Frauen-Bundesliga, die das Ganze einfach schon in der Regionalliga unglaublich professionell gesehen haben, die gesagt haben wahrscheinlich, entweder machen wir es ganz oder gar nicht. Und das ist auch genau der richtige Weg, so. Und dann haben wir ja schon auch Top-Fußballvereine wie Bayern München, Wolfsburg, Frankfurt, der wird die zweite Mannschaft auch nicht so viel Geld verdienen. Weiß nicht, wie, ob sie da so stiefmütterlich behandelt werden oder alle on top sind. Das eine, man kriegt so ein bisschen immer mit. Aber es kann nicht mal nur sein, dass die erste Mannschaft top ist und alles, was da drunter ist, ist so ein bisschen, naja, es läuft dann by the way. Mhm. Also es muss sich alles natürlich noch entwickeln, damit der Frauenfußball noch besser, noch populärer wird und dass der Nachwuchs halt einfach noch mehr Möglichkeiten hat, auch professionell zu trainieren und nicht noch suchen muss, wo könnte ich jetzt noch hingehen, um bestmöglichste Trainingsbedingungen zu finden.
Konntest du von der Fußballerin damals zu deiner aktiven Zeit leben?
Ich hätte davon leben können, ja, weil ich recht gute Arbeitgeber hatte, die auch gut bezahlt haben. Aber ich muss auch sagen, ich war in der Sportfördergruppe der Bundeswehr 12 Jahre. Und das war natürlich eine mega Unterstützung zu meinem Verdienst, den ich dann auch im Verein hatte. Aber ich hätte schon davon leben können.
Wie ist das eigentlich, dieses Bild? Hängt man, wenn man die Karriere beendet, die Torwarthandschuhe an den Nagel oder sind es die Schuhe?
Die Torwarthandschuhe liegen tatsächlich in der Vitrine, muss ich ehrlicherweise gestehen. Die Schuhe, die gibt's noch. Also das ist eine Rarität, weil damals die Schuhe musstest du ja auch mit Stollen schraubbare Stollen, ja. In verschiedenen Längen, gibt's ja heute gar nicht mehr. Mein damaliger Torwarttrainer, weil ich hatte immer so einen Lieblingsschuh, den gab's aber nicht als Stollenschuh. Und dann hat er mir da so ein richtiges Gewinde, also die Stollen abgesägt, Gewinde reingeschraubt. Also auch eine Rarität, die gibt's auch noch. Aber ja, die Handschuhe habe ich zwischendrin auch nochmal benutzt, ab und zu mal im Training.
Im Deutschen Sportmuseum in Köln ist ja von dir auch was zu sehen. Ja. Da sind, glaube ich, auch ein paar Handschuhe dabei. Was war eigentlich so, du hast dich ja wirklich komplett auf den Fußball konzentriert. Gab es irgendwie so eine berufliche B-Lösung?
Ja, ich habe mal Zahnarzthelferin gelernt. Ob das die B-Lösung gewesen wäre in der Zukunft, weiß ich nicht. Aber es war relativ früh klar, also für meine damalige Bundestrainerin, ich muss sie nochmal erwähnen, Tina Teunemeyer, die in mir ein Trainertalent gesehen hat. Da habe ich noch lange nichts gesehen. Und da musste ich die ganzen Lizenzen machen bis zum Fußballlehrer. Heutzutage bin ich sehr dankbar und habe auch diesen Ball von ihr aufgenommen und versuche relativ früh jetzt auch aktuelle Torhüterin dazu zu animieren, Torwarttrainerin zu werden. Und ich bin sehr dankbar, dass sie mir diesen Weg geebnet hat und der DFB mir eben dann auch ab 2009 diese Stelle angeboten hat.
Weil im Frauenfußball Trainerinnen rar sind.
Genau, also rar und ja, da muss man viel Werbung betreiben, sie animieren, aber ihnen auch eine Perspektive bieten.
Du warst relativ lange beim Deutschen Fußballbund als Torwarttrainerin im Nachwuchsbereich tätig. Bis jetzt ist es den offizieller Titel Torwartkoordinatorin.
Ja, genau. Ich hoffe, der wird mir so verliehen. Nein, ich habe tatsächlich jetzt meine U23-Nationalmannschaft abgegeben, nach dieser Saison, weil ich einfach nicht alles machen kann. Also ich bin verantwortlich für den kompletten Jugendbereich. Da gehören noch ganz viele Themen dazu. Trainerausbildung habe ich gerade schon gesagt, Analysen und so weiter und so fort. Aber die Jugend braucht auch eine gute Betreuung. Ich habe Torwarttrainer natürlich, die mit den Mädels arbeiten, aber eben keine 100%-Stellen. Und ich möchte einfach den Blick auch wieder auf die Jugend richten. Was machen die auf dem Platz? Was machen die neben dem Platz? Kommunizieren. Es sind auch viele Vertrauensbasen, die da geschaffen werden, weil ich da versuche, mich viel einzubringen, auch mit den Eltern. Und ich kann das einfach alles nicht. Also ich will alles richtig gut machen und am Ende des Tages ist dann ja diejenige, die leidtragend ist, bin ich selber. Und deswegen habe ich gesagt, man muss auch wissen, wann man aufhört. Ne? So zum Thema Schuh an den Nagel hängen. Und jetzt möchte ich den Fokus einfach nochmal mehr auf die Jugend legen. Ist ja auch eine Wertschätzung für unsere Jugend.
Das stimmt. Aber Torwarttrainerin riecht nach Rasen. Koordinatorin klingt nach Schreibtisch.
Auch, ja. Und viel Handy am Ohr. Wir machen eine Analyse jetzt zum Beispiel auch von der Frauen-EM. Aber es ist von allem etwas. Ich habe auf jeden Fall Tonschuh demnächst an, stehe dann auch auf dem Rasen, schaue mir das Ganze von außen an. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf, wie gesagt, zu allen Nationalmannschaften zu fahren. Aber ja, ich bin viel am Schreibtisch.
Also den Kontakt zu den Nachwuchsmannschaften, den verlierst du auf gar keinen Fall?
Nein, weil das ist ja meine Aufgabe.
Was oder wie steht's denn um den deutschen Torhüterinnen-Nachwuchs?
Ich kann sagen, dass wir sehr viele gute, junge, talentierte Torhüterinnen haben. Also wir haben wahnsinnige Breite, also fast in jedem Jahrgang. Und jetzt, wenn man mal auf den Jahrgang 2003 schaut, wo ja auch Ene Mamutovic jetzt im EM-Kader ist, Sophia Winkler, die sich leider das Kreuzband gerissen hatte, eben auch gleicher Jahrgang gewechselt zur Eintracht. Und dann haben wir Laura Dick noch im TSG Hoffenheim-Tor stehen. Also das habe ich mir schon immer gewünscht, mindestens 3 Torhüterinnen einer Altersklasse zu haben. Und wir kommen auf einen guten Weg mittlerweile. Und ich glaube, da haben wir die wenigsten Probleme.
Ist es in der Jugend, gibt es da so ein Altersfenster, wo es schwierig wird, Spielerinnen bei der Stange zu halten, weil vielleicht andere Dinge auch wichtiger werden im Leben?
Also ich habe selten erlebt, dass Torhüterinnen, ich spreche einfach mal von Torhüterinnen oder Spielerinnen, aufhören. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sie eine gute Förderung bekommen. Dass sie halt einfach merken, meine Spielposition ist wichtig. Aber es ist trotzdem so, wenn ich jetzt die jungen Mädels, die wir gerade gesichtet haben für die U15-Nationalmannschaft, die sind 14 und kriegen einmal die Woche ein Torwarttraining. Maximal. Und das ist einfach immer noch wie vor 15 Jahren.
Das zu wenig.
Ja, mit einmal die Woche. Muss man was rumschrauben.
Das stimmt. Jetzt bist du Bestandteil der Deutschen Fußball Hall of Fame. Da kamst du 2019 rein. Die Spielerinnen, die jetzt sich für die Torhüterposition entscheiden, kennen die dich noch?
Also 2-3 wurde ich Weltmeisterin. Ich habe gerade gesagt, die 3 Top-Torhüterinnen im Jahrgang 2003, also die heutigen Torhüterinnen kennen mich nicht mehr, die Kleinen. Also ich bin auch keine, die sich vorstellt, also ich habe das und das gemacht und ich kenne mich aus. Also klar, so ein bisschen, ich habe das auch mal gemacht, ich weiß, worüber ich rede. Aber wenn man nicht gerade im Internet nachguckt, dann weiß man es wahrscheinlich eher nicht.
Meine erste Begegnung mit unserem heutigen SWR1-Leutegast Silke Rottenberg hatte ich bei einer Fußball-Europameisterschaft, 2005 war das in England. Da hast du zum 3. Mal den Titel geholt mit deiner Mannschaft. Das waren Zeiten, als Deutschland als Europameisterin eigentlich gesetzt war. Jetzt zuletzt gewann England, davor die Niederlande. Ist das alles in der europäischen Frauenfußballspitze deutlich enger aneinander gerückt? Oder hat Deutschland einfach nachgelassen?
Nö, würde ich nicht sagen. Es ist tatsächlich alles enger zusammengerückt, weil alle Nationen natürlich den Frauenfußball einen ganz anderen Fokus haben. Frauenfußball ist modern, Frauenfußball ist populär und es ist eben nicht mehr so einfach, weil ich jetzt auch nicht sagen will, damals war es einfach, ganz im Gegenteil, aber es gibt viel mehr Nationen, die einfach einen richtig guten Fußball spielen und von daher muss man sich da schon wirklich anstrengen.
Jetzt haben wir ab Mittwoch das Turnier in der Schweiz. Was erwartest du für ein Turnier? Vom organisatorischen, vom spielerischen, von der Stimmung her?
Also wenn man mal schaut, welche Nationen sich da qualifiziert haben, dann sind das natürlich mega tolle Fußballländer. Ich glaube, fast alle Stadien sind schon voll. Also die Karten sind ja ganz rar. Mhm. Jeder fragt, kann ich noch eine Karte bekommen? Das ist natürlich schwierig. Und von der Orga, glaube ich, sind die Schweizer sowieso top. Die Stadien sind auch nicht super, super groß. Von daher kann man davon ausgehen, dass da alle Spieler auch irgendwie ausverkauft sind. Und ich erwarte halt einfach eine tolle Stimmung, weil die Schweiz, sie sind halt eine ganz lustige Nation. Die sind Menschen, die einfach immer Spaß haben. Und Schweiz ist halt um die Ecke. Man muss nicht so weit reisen. Und von daher glaube ich schon, dass das ein tolles Fußballfest werden wird.
Du hast eben schon gesagt, das ist für dich halb Fanreise, halb Dienstreise, weil du natürlich auch so ein bisschen drauf schaust, wie spielen die Torhüterinnen heutzutage? Was kann man sich für die eigene Arbeit beim Deutschen Fußballbund abschauen? Ist das auch so eine Art Klassentreffen für dich, dass du irgendwie alte Weggefährtinnen triffst, die irgendwie in anderer Funktion jetzt unterwegs sind?
Auf jeden Fall. Also gerade wenn ich so Gespräche führe oder man schreibt schon mal mit jemandem, dann heißt es, ah, okay, ich bin dann bei dem Spiel, okay, lass uns mal schreiben. Und dann sagst du, okay, jetzt habe ich 12 Leute, mit denen ich mich treffen kann, möchte, wie auch immer. Doch, das ist total schön. Gerade viele ehemalige Fußballerinnen zu sehen, das müssen gar nicht Deutsche nur sein, sondern auch internationale. Da laufen manchmal einem Mädels über den Weg und sagt, wir haben uns ewig schon nicht mehr gesehen. Und das finde ich total schön. Also auch aus meinen Jugendmannschaften, Torhüterinnen, die mit den Eltern hinreisen. Und ich bin sehr gespannt, wer mir da alles über die Füße läuft, auch von den Mädels.
Daran erinnere ich mich auch noch, 2005 bei dieser Europameisterschaft Finale gegen Norwegen gewonnen. Und nachher wurde selbstverständlich mit beiden Mannschaften zusammen gefeiert. Kann mich nicht daran erinnern, dass das bei den Jungs mal irgendwie so gegeben hat. Ist das immer noch so?
Ich denke eher nein, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Aber es war halt damals auch noch alles anders. Wir haben auch mal mit den Schwedinnen gefeiert. Also es hat sich so ergeben, weil man auch im gleichen Hotel war. Und das ist ja jetzt heute auch in der Form nicht mehr so, sodass ich jetzt nicht glaube, dass man gemeinsam da noch feiert. Also wir als Europameister hoffentlich und dann der Verlierer. Also ich denke mal, es hat sich verändert.
Sehr zuversichtlich, da kommen wir gleich mal drauf. Wenn wir an das EM-Finale der Frauen 2022 uns zurückerinnern, du warst vor Ort, Wembley-Stadion, gefüllt mit 90.000 Menschen. Die Einschaltquoten im deutschen Fernsehen haben eine Rekordquote präsentiert. Welche Erinnerung hast du an das Spiel? Also es lief aus deutscher Sicht nicht ganz so gut, aber es war ein Spektakel.
Absolut. Also diese Atmosphäre in dem Stadion, die Gesänge und das war einfach toll. Also es war voll, die Laola, wir haben einen schönen Fußball gesehen, es ging hin und her. Das war ein richtiges Spektakel und vor dieser Zuschauerkulisse, ich meine, wer hat da schon mal gespielt? Also ich nicht. Also ja, war toll. Also muss ich sagen, das ist, glaube ich, auch in der Form jetzt nicht so zu toppen.
Das wollte ich gerade fragen. Ist sowas kopierbar? Jetzt wissen wir, in der Schweiz sind die Stadien deutlich kleiner. Also 90.000, Tausender Stadion ist nicht dabei. Aber was so diese Stimmung angeht, und ich sag, bei einem Frauenspiel ist die Stimmung ja eine andere, finde ich, als bei einem Spiel der Männer, weil es teilweise so ein bisschen aggro ist bei den Männern. Das habe ich jetzt bei Frauen selten erlebt.
Absolut, es ist halt einfach familiärer. Man freut sich einfach, wenn man guten Fußball sieht, wenn Tore fallen natürlich. Und in England waren es viermal so viele Zuschauer, wie wahrscheinlich dann in der Schweiz am Ende in Basel sein werden. Aber es kommt hier einfach auch gar nicht darauf an, wie groß ein Stadion ist, sondern wenn es voll ist und die Stimmung ist super und die Fahnen werden geschwenkt und die Laola und die Fangesänge und manchmal ja auch Ecke, 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 Tor, Tor, Tor hört man wahrscheinlich nicht raus, aber das sind ja so die alten Frauenfußballgesänge. Das ist halt einfach ein Fest für jeden. Und da kann ich auch mit meiner kleinen Tochter hingehen und weiß, dass ich jetzt nicht mit Bengalos beschmissen werde. Das ist einfach alles noch fairer und vielleicht auch ein bisschen vom Kopf her, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, intelligenter.
Jetzt gucken wir in S-Fans Leute mal auf die deutsche Mannschaft vor der Frauenfußball-EM. Mittwoch geht's los in der Schweiz, Freitag erstes deutsches Spiel gegen Polen. Ich fange mal mit dem Trainer an. Christian Wück ist das. Hast du eigentlich mal unter einem Bundestrainer gespielt?
Ja, nicht lange. Unter Gero Bisanz damals, der war ja der erste Bundestrainer, der verdonnert wurde, als Mann eine Frauennationalmannschaft zu trainieren. Hat aber dann ja auch sehr erfolgreich gemacht. Und am Ende, glaube ich, war er ganz froh, dass er es gemacht hat. Es war mein erster Nationalmannschaftstrainer und der letzte.
Macht das einen Unterschied für dich? Frau oder Mann?
Nee, die Qualität am Ende des Tages ist das, was man bringen muss. Auf dem Platz, neben dem Platz, mit einer vernünftigen Umgangsart. Deshalb finde ich da keinen Unterschied. Es muss halt einfach Qualität her.
Und so. Die hat Christian Wück mit seinem Team?
Absolut. Also ich bin echt happy über dieses Trainerteam. Also wahnsinnig viel Expertise. Christian, der ja von den Jungs kommt, da auch sehr erfolgreich war mit seiner U17. Maren Meinert, die ja lange Jahre die erfolgreichste U-Trainerin war beim DFB. Ich war selber in ihrem Trainerteam mit Bettina Wiegmann, die einfach alles mitbringt. Wahnsinnige Fußballexpertise, selber eine Top-Fußballerin gewesen. Mit Saskia Bartusiak, langjährige Nationalspielerin, Abwehrchefin gewesen. Also unglaublich viel Expertise. Da kann man sich drüber freuen und die haben ja auch schon viel bewegt.
Du guckst mit Sicherheit besonders auf die Torwartposition. Deutschlands aktuelle Nummer 1 ist Ann-Kathrin Berger. Wie würdest du die Frau, die Spielerin beschreiben, auf und neben dem Platz?
Da habe ich gerade meinen Torwarttrainerkollegen Michael Fuchs natürlich in der Trainerriege vergessen. Kleiner Fauxpas. Anne ist ein besonderer Typ. Die ist, hat viel erlebt in ihrem Leben. Die lebt dieses Fußballspiel aus. Ich glaube, es gibt keine Spielerin, die so viel lacht bei einer Nationalhymne, weil sie unglaublich stolz ist, die Nummer 1 auf dem Rücken zu tragen. Eine sehr gute Raumverteidigerin, eine super Offensivspielerin und ein wahrer Typ da hinten zwischen den Pfosten, die einfach auch mal das rüberbringt, was man braucht, nämlich auch mal eine verbale Anfeuerung und durchaus auch mal mit einer aggressiven Stimme, würde ich sagen.
Kapitänin Julia Gwynn sagt, das ist die coolste bei uns im Team. Julia Gwynn ist so das Gesicht der Mannschaft. Man erwartet von ihr schon regelrecht, sodass sie vorne weggeht. Kann sie das auch, deiner Meinung nach, bis zu einem Turniererfolg?
Also das ist ja auch so eine Maschine, die ziehst du auf und dann rennt die von die komplette 90 Minuten bis Abpfiff von vorne nach hinten. Das ist echt so eine kleine Kampfmaschine, nach 2 Kreuzbandrissen immer so wiederzukommen. Auf der Abwehrseite richtig guter Typ, die eine gute Ansprache hat. Ich selber habe sie ja noch nicht erlebt als Spielführerin auf und neben dem Platz. Da bin ich ja viel zu weit weg. Aber es ist eine Antreiberin, die einfach schon selber viel erlebt hat. Und wenn ich sehe, mit 63 Länderspielen bringt sie einfach auch viel mit. Durch alle Jugendmannschaften gegangen. Tolle Type.
Hast du eine aktuelle deutsche Lieblingsspielerin, wo du sagst, die geht jetzt bei der EM mal so richtig durch die Decke und dreht auf?
Lieblingsspielerin habe ich nicht. Dafür finde ich die Mannschaft einfach insgesamt viel zu cool und ich freue mich einfach, dass so viele tolle Fußballerinnen dabei sind. Ich muss aber auch sagen, ich freue mich unglaublich über Cora Ziekay, die es geschafft hat, auf den EM-Zug aufzuspringen. Wir haben tolle Torhüterinnen, deswegen will ich auch gar keine rausnehmen, aber Ena Mahmutovic ist schon auch so ein Nachwuchsjuwel, obwohl wir ja so viele gute Torhüterinnen haben. Da hat man die Qual der Wahl. Aber insgesamt finde ich die Mannschaft einfach toll zusammengestellt.
Wie schwer wiegt der verletzungsbedingte Ausfall von Lena Oberdorf? Die ist ja so was Mittelfeldabräumerin, klingt immer so recht schroff, aber die hat das Spiel in der Mitte wirklich ja in der Hand gehabt. Kreuzbandriss, aber nicht rechtzeitig zurückgekommen.
Genau, also sie ist ja jetzt schon über ein Jahr weg. Hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn sie es geschafft hätte, auf den Zug aufzuspringen. Dafür hat sie aber einfach kein Pflichtspiel gemacht. Und da ist das Risiko einfach viel zu hoch als vielleicht am Ende der Ertrag. Ich freue mich, wenn sie nach der EM wieder dazukommt, hoffentlich an alte Leistungsstärke wieder anknüpft. Aber insgesamt ist das Team so gut homogen aufgestellt, dass wir ein super Mittelfeld haben. Ich will nicht sagen, da können wir auf eine Lena Oberdorf verzichten, weil es wäre schön, wenn sie dabei wäre. Aber wir haben Fußballerinnen dabei, die in der Lage sind, ähnliches Qualität auf den Platz zu bringen.
Man merkt schon, du bist Fan.
Ja, natürlich, Fan von unserer Mannschaft. Logisch.
Wer sind für dich so die Favoritinnen im Turnier?
Also natürlich die Deutschen.
Und
also
bitte
unsere
die
deutsche Mannschaft.
Brille abnehmen,
die nehme ich ab,
gesagt.
Aber ich finde, wir sind durchaus auch Favoritinnen. England, Frankreich, Spanien. Bin gespannt, wie die Gastgeber sich schlagen werden. Aber ich denke mal, das sind schon die Mannschaften, die vorne dabei sein können. Schweden vielleicht auch, also die sind ja nie so schlecht.
Wollte gerade fragen, so zu deiner Zeit war es immer irgendwie ein nordisches Team?
Ja. Schweden war unser Lieblingsgegner, wir waren Angstgegner von Schweden. Irgendwie war es Finale dann immer so, dass wir doch gewonnen haben. Also von daher ist das eine Mannschaft, die auch durchaus für Furore sorgen kann.
Schweden haben die deutschen Spielerinnen schon gleich in der Vorrunde mit Dänemark und Polen.
Richtig, ja.
Wie schätzt du die Gruppe ein?
Die ist Absolut nicht einfach. Polen hatten wir schon in der Qualifikation, haben beide Spiele gewonnen, aber Polen ist erstmalig bei einer EM dabei. Und die wollen sicherlich nicht gleich nach der Vorrunde nach Hause fahren, werden für ihr Land kämpfen und ackern. Haben wir auch durchaus interessante Fußballerinnen eben in ihren Reihen. Und Dänemark, ich bin ehrlich gesagt, Dänemark schätze ich vielleicht jetzt eher am schwächsten ein. Und Schwäche möchte ich jetzt nicht so als schlecht bezeichnen, aber ich finde Polen schon schwierig, gleich der erste Gegner. Und Schweden wird natürlich auch nicht einfach werden, ganz im Gegenteil. Also schon eine knackige Gruppe. Aber Gruppe D ist natürlich von den Namen her nochmal stärker.
Das stimmt, da sind, lass mich kurz gucken, wer da alles drin ist, weil das ist...
England, Frankreich, Niederlande,
du
Wales.
Du bist auf Zack.
Ja, weil ich habe schon mal geguckt, wer könnte unser Viertelfinalgegner sein, okay. Und das ist nämlich diese Gruppe. Ja. Und ein Favorit fliegt dann halt eben raus, ne?
Das stimmt. Wenn man in so ein Turnier geht, wenn wir alleine erstmal auf den Platz schauen, was braucht es deiner Erfahrung nach für den Turniersieg? Wie muss man es spielerisch angehen? Was sagt man immer, Defensive gewinnt Turniere?
Ja, also ist so. Man muss eine wirklich richtig gute Defensive haben, weil hinten, wenn der Kasten dicht ist, man vorne ein Tor schießt, hat man in der Regel gewonnen. Also eine gute Defensive muss her, ganz klar. Da haben wir auch sicherlich ausreichend dran gefeilt, also ich nicht, aber das Trainerteam. Und dann musste vorne halt auch Tore schießen. Und da haben wir mit Lea Schüller ja jetzt doch eine Stürmerin, die in der Lage ist, auch Tore zu schießen. Das hat sie in der Vergangenheit ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Ich würde mir wünschen, dass sie echt durchstartet bei dem Turnier, weil sie einfach das Zeug dafür hat und jetzt einfach bei diesem internationalen Turnier wirklich auch da ihre Tore schießt. Aber defensiv gut stehen und sich auch vielleicht nicht zu viel vornehmen, sondern jedes Spiel erstmal angehen und dann auch leben. Deswegen, das erste Spiel ist immer das Wichtigste, auch so eine alte Floskel.
Stimmt.
Ne? Aber es ist einfach so. Ne? Da kann man mal nicht einfach sagen, naja, es ist halt Polen und da gucken wir mal, was passiert und da gewinnen wir. Das wird sicherlich nicht der Fall sein.
Okay, das wäre auf dem Platz. Außerhalb des Platzes passiert mittlerweile ja auch immer ganz viel. Auch das, was man sozusagen als Außenstehender mitbekommen kann. Social Media hat man schon drüber gesprochen. Aber auch, da gehen ganze Spielekoffer auf Reisen mit so einer Mannschaft. Das war bei euch anders? Ihr hattet was, ein Kartenspiel und ein paar Würfel dabei oder wie?
Ja, so ungefähr. Und vor allen Dingen gingen alle Koffer mit uns zum Flughafen. Den haben wir selber eingecheckt und den auch vom Fließband, also vom Paketband, Kofferband wieder runtergetragen. Das ist heutzutage natürlich nicht mehr so, aber ist auch gut so. Aber neben dem Platz, das ist eine gute, homogene Gruppe, ist, ich glaube, ein richtig guter Mannschaftsgeist, super Mannschaftsspirit. Sie haben alle Möglichkeiten in ihrem Hotel, ob das dann das Pool ist oder die Knibbelbilder, ne, die sie dann einkleben in ihre Bücher. Viel gespielt. Also das finde ich toll, dass man einfach viele Spiele mitnimmt. Das ist bei uns bei den U-Teams auch so, ob das Spikeball ist, ob das die Tischtennisplatte ist oder einfach Würfelspiele, Kartenspiele. Und das finde ich schon toll, eben nicht nur vielleicht Soaps gucken.
Handarbeit, glaube ich, gibt es auch bei den deutschen Spielerinnen noch. Ne? Zumindest irgendwie ist es Clara Bühl, ich weiß gar nicht, wer
ja,
es ist.
Ja, genau, aber da gab es, glaube ich, dieses Jahr noch keine Strickpuppe. vielleicht hat sie auch nicht die Zeit dazu gehabt und irgendwie, ist auch schön, wenn vielleicht jemand anders was macht. Also...
Das stimmt. Vorbereitungstrainingslager gab es. Zuletzt waren die Spielerinnen nochmal zu Hause bei den Familien, sind dann heute, glaube ich, auf dem Weg in die Schweiz. Und zum Abschluss des Vorbereitungstrainingslagers tauchte Schlagersänger Wolle Petri auf. Wäre das auch dein Geschmack gewesen?
Ich bin natürlich noch ein bisschen älter, vielleicht der Generation Wolle Petri.
Petri auch, ja.
Ja, komme ich da ein bisschen näher. Aber es ist interessant, was die Mädels heutzutage hören, auch in den U-Teams übrigens. Also viel Schlager. Und ja, wenn der da am Pool, sag ich mal, für Stimmung sorgen konnte, ich habe ein paar Bilder gesehen,
ich
da
auch.
Ist der ein oder andere wirklich rumgehüpft. Und das ist doch toll. Ich glaube, die Mädels haben selber organisiert und irgendwie scheint es die Stimmung gebracht zu haben, die man braucht, um so ein Trainingslager zu beenden.
Schlussrunde in SWR 1, Leute, mit der früheren Fußballnationaltorhüterin Silke Rottenberg. Fragen sind eingegangen. Uwe Deifel zum Beispiel hat geschrieben, mich würde von Silke Rottenberg interessieren, wie sie zur Degradierung von Merle Froms steht. Müssen wir kurz erklären. War früher Nationaltorhüterin, ist, ich sag's jetzt mal, vom damaligen Bundestrainer Horst Rubesch aussortiert worden und hatte dann sich entschieden, die Nationalmannschaft zu verlassen.
Genau. Und das, was ich jetzt sage, ist nicht gegen Anne Berger. Die ist eine tolle Persönlichkeit, eine tolle Torhüterin, aber für Merle Froms. Merle hat sich in der Vergangenheit nie was zu Schulden kommen lassen. Wir haben ja die ganzen Turnieranalysen gemacht bei einer WM, bei einer EM. Muss ich sagen, war sie immer top drauf, hat für die Mannschaft alles rausgeholt, was ging. Am Ende des Tages fand ich das sehr schade, weil wir nicht nur eine tolle Torhüterin verloren haben, sondern eben auch eine Torhüterin, die jetzt in der Mannschaft auch eine gute Konkurrenz für die anderen Torhüterin wären und vor allen Dingen auch ein Vorbild. Und dass Merle sich so entschieden hat, muss ich persönlich sagen, finde ich sehr schade. Und ich glaube, vielleicht war das Problem unnötig.
Tommy hat sich gemeldet, SWR1-Hörer, der schreibt oder gibt dir recht, stimmt, ein Torhüter oder eine Torhüterin muss immer laut sein. Er erinnert sich an Oliver Kahn, das hat ihm bei ihm immer sehr gut gefallen. Und ich erinnere mich daran, dass du eigentlich mit Olli Kahn, weil ihr zeitgleich unterwegs wart in euren Karrieren, gerne auch oder öfter verglichen wurdest. War es gerne für dich? War es was Angenehmes?
Ach, ich meine, letztlich einen Vergleich zu ziehen, finde ich nicht schlimm. Damals fand ich es auch nicht schlimm. Da war mal eine dicke Bild-Zeitungs-Story oder Überschrift, die Kahn. War jetzt nicht. Ich meine, Olli Kahn war toll und war ein super Torwart. Und wenn man dann mal verglichen wird, ich habe mir nur überlegt, ob er auch mit mir verglichen worden wäre.
Der Rottenberg.
Der Rottenberg. Hört sich komisch an, ne?
Hier ist noch eine Frage reingekommen und zwar von Sarah Vikus. Die Schweizer Damen-Nationalmannschaft hat in der Vorbereitung jetzt gegen die U15-Jungs von Luzern, Schweizer Erstligist, mit 7:1 verloren. Entsprechend groß die Häme, schreibt Sarah. Wie ist das Ergebnis einzuordnen und wie kann man dagegen argumentieren, da man ja gleich auch den Anspruch oder da ja es gleich auch um den Anspruch des Frauenfußballs ernst genommen geht, dass das eben nicht in Frage gestellt wird?
Ja, das muss man richtig gut einordnen. Wir haben auch immer gegen Jungs gespielt. Das machen wir mit unseren U-Teams auch. Man muss sich halt eine richtige Jungsmannschaft aussuchen. Und wenn man jetzt mal Jungs mit 15 sieht, das können schon richtige Büffel sein. Man will natürlich auch noch Testspiele machen. Länderspiele bekommt man gerade keine. 7:1 erscheint mir auch sehr hoch, muss ich ehrlich sagen, gegen eine U15-Jungs. Vielleicht waren sie noch nicht so richtig eingestimmt, wie auch immer. Muss man halt wissen. Klar, kriegt man jetzt so ein bisschen hinten aufs Brot geschmiert, aber ich finde, man muss es einordnen können. Wenn wir jetzt gegen eine U15 von Borussia Dortmund, Bayern München spielen, können die auch irgendwie schon was. Vielleicht muss man sich eine Altersklasse suchen, die einfach dann zu meiner Qualität passt.
Und das war in dem Fall wahrscheinlich für die Schweizer Nationalmannschaft nicht der Fall. Gerd hat sich gemeldet und hat Erinnerungen rausgekramt beim Stichwort 1989. Erster EM-Erfolg für die deutschen Fußballerinnen. Tolle Erinnerungen an den Erfolg an der Bremer Brücke in Osnabrück. Das gab einen Schub damals im deutschen Frauenfußball und Euphorie im ganzen Land. Und er schreibt, auf geht's in die Schweiz. Also vielleicht aus der Vergangenheit auch nochmal so ein bisschen was mitnehmen. Wäre schon schön, wenn man nochmal so einen Erfolg setzen könnte. Ne?
Ja, total. Ich war als Fan übrigens am Zaun gestanden, in Siegen damals im Halbfinale, wo Marion Isbert mit Tränen in den Augen den entscheidenden Elfmeter reinhaut und dann in Osnabrück und ich freue mich auf die EM. Gerne nehme ich den Ball auf, lass uns doch Europameister werden und dann den Frauenfußball weiter nach vorne pushen.
So, Henrik Nüch aus Möckmühl hat sich gemeldet und möchte wissen, was du denn über die Zukunft des Sports generell denkst, wenn er anspricht, dass immer weniger Menschen und Kinder schwimmen können, Sportunterricht in den Schulen oftmals ausfällt, Bundesjugendspiele nicht mehr so wirklich stattfinden, ehrenamtliche Jugendtrainer aussterben. Das sind jetzt alles keine guten Vorzeichen.
Nee, absolut nicht. Und wenn man immer über den Zaun guckt, was machen die anderen? Wenn ich in den USA sehe, dass die Kinder jeden Tag auf dem Fußballplatz stehen oder irgendwas an Sport machen, dann kommt das bei uns einfach zu kurz. Und wenn ich mir beim Purzelbaum einen Bandscheibenvorfall zuziehe, dann finde ich das schon sehr fragwürdig. Also man muss da einfach mehr machen. Abschaffen ist sicherlich nicht die richtige Lösung.
Gerd hat noch eine ganz wichtige Frage. Er braucht noch zwei Karten fürs Spiel Deutschland-Schweden in Zürich. Er würde auch zahlen.
Oh, ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu spät. Der Schwarzmarkt vielleicht vorm Stadion. Ich bin auch schon dabei, eine zu malen, aber ja, ich kann leider nicht mehr helfen.
Mit der kommt man nicht rein, genau. Silke, dir ganz viel Spaß bei der Europameisterschaft. Danke, dass du hier warst. Toi, toi, toi bei all dem, was du im Namen des Deutschen Fußballbundes noch machst. Und ich habe es mitgenommen. Deiner Meinung nach, Deutschland wird Europameisterin.
Ich würde mich sehr freuen. Ich muss ja so ein bisschen Druck ausüben. Ne? Christian Wück sagt erstmal Spiel zu spielen. Wir nehmen uns das vor, wir spielen das, was wir uns vornehmen. Und dann kommt man auch von Spiel zu Spiel weiter. Deshalb, ich freue mich auf die EM und gerne mit dem Pokal nachher in der Hand.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.